Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst in Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnt daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein und dieser Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt zu der Weihnachtszeit und rund um Weihnachten würde ich mir wünschen, dass ich mich zerreißen könnte. Dass ich an mehreren Orten gleichzeitig sein könnte. Also zum Beispiel, ich würde gerne zu Hause sitzen, schön und warm eingekuschelt, einen Tee trinken, Kaba trinken und schön die Weihnachtszeit zu Hause genießen. Und gleichzeitig würde ich gerne die Weihnachtsstimmung aufsaugen, auf den Weihnachtsmarkt gehen, auch wenn es bedeuten würde, mir die Füße abzufrieren. Ich will gleichzeitig schön die Ruhe genießen und gleichzeitig würde ich gerne auf alle Weihnachtsfeiern gehen, alle Geschenke besorgen, um allen Leuten eine Freude zu machen. Oder dann an Weihnachten oder an den Weihnachtsfeiertagen. Ey, ich würde gerne einfach mal nur alleine oder mit den Ängsten, mit den Liebsten Weihnachten verbringen. Und gleichzeitig würde ich gerne alle Familienmitglieder sehen, würde ich gerne alle Freunde sehen und packe mir die alle innerhalb von 3 Tagen rein, dass ich alle besuchen muss und die große Tour mache, um alle zu sehen. Manchmal würde ich mich da gerne innerlich zerreißen und an 2 Orten gleichzeitig sein. Alles schaffen, alles gleichzeitig machen. Ich weiß nicht, ob du es schon schaffst, ob du das schon kannst, ob du den Entwicklungsschritt schon gemacht hast. Ich kann es noch nicht. Ich scheitere danach dran und muss mich entscheiden. Der Jesaja-Text, den ich gerade vorgelesen habe, der führt uns wieder neu vor Augen, Gott kann das. Gott kann 2 Sachen gleichzeitig sein. 2 Sachen, die sich aber eigentlich widersprechen. Der Text beschreibt ja erstmal so ein Kriegsszenario. Und dass da in dieses Kriegsszenario Frieden einkehrt. Und schließt dann wieder darum mit, dass da ein großer Herrscher kommen wird. Ein König, der dieses Friedensreich aufbauen wird und erhalten wird. Von Gott ist hier die Rede. Gott, der mächtig ist, der herrlich ist, der Frieden schafft, der neue Sachen aufbaut, der gewaltig ist, ein Herrscher, ein König. Und dann ist da dieser kleine Satz mittendrin, der wenig reinzupassen scheint. Ein Kind ist uns geboren. Ein Kind. Gott, der es schafft, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Macht, in all seiner Glanz und Gloria gleichzeitig ganz nahbar, zerbrechlich, klein und menschlich zu sein. In einem Kind. Das, was die Philosophen, die Religionswissenschaftler, die Politiker und Friedensstifter dieser Welt nicht geschafft haben, soll nun ein Kind schaffen. Frieden. Ewigen Frieden. Für alle. Und alle Zeit. Jesaja sieht dieses Kind, sieht diese Krippe, als wäre er schon dort, als wäre er schon im Stall, sagt er, uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn geschenkt. 700 Jahre bevor Jesus geboren wird, steht Jesaja sinnbildlich schon gegenwärtig an dieser Krippe und sieht dieses Kind und als würden ihm die Worte fehlen, steht er staunend davor und muss sich irgendwelche neuen Worte ausdenken, um zu beschreiben, wen er da sieht. Ein Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Staunend, bebend kommt er bei diesem Kind an. Ein Neustart. Neustart durch dieses Kind. Neustart heißt ja die Predigtreihe, in der wir gerade sind. Und ich glaube, dass, und wir glauben, dass ein Neustart möglich ist und nötig ist in Gott. Ich hatte in der Predigtvorbereitung wie so das Bild, als ob da wie so ein Müllhaufen wäre, wie so ein Müllberg. Jesaja beschreibt auch diese Szene hinein in eine Zeit, die echt gefühlt wie ein Müllberg war. Von außen, also militärische Angriffe, politisch war echt eine Spannung da im Volk Israel. Angriffe waren da, die Bedrohung vom Feind. Und von innen auch. Innen des Volkes immer mehr von Gott abgewichen. Man wollte immer weniger mit Gott zu tun haben. Und es kam König um König, manche gut, die meisten eher schlecht. Und Jesaja spricht diese Worte des Neustarts hinein, diese Zeit, die ein Neustart braucht. Und ich glaube, dass mit Gott ein Neustart möglich ist und nötig ist, nicht einfach über unsere Köpfe hinweg. Nicht indem Gott einfach wie in diesem Video einfach alles zurückspult und die Welt nochmal auf Reset stellt und den ganzen Kosmos und die ganze Galaxie einfach auslöscht und dich gleich mit, sondern dass er mit dir diesen Neustart geht. In diesem Bild von diesem Müllberg, wie gesehen, als ob da so ein Samenkorn hineinfällt in diesen Müllberg. Und wieder erwartens geht er auf und trägt Wurzeln. Und es wird ein Baum daraus. Und aus diesem Baum, aus diesen Ästen fallen wieder Samen herab, wieder auf diesen Müllberg, auf diesen Misthaufen. Und es vergehen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis die Schönheit der Schöpfung sich das wieder zu eigen gemacht hat. Und das Leben dort wieder blüht. Ich glaube, so ähnlich kann es sein, wenn Jesus in das Leben von Menschen hineinkommt. Vielleicht fühlt sich dein Herz manchmal so an, wie so ein Misthaufen, wie so ein Müllberg. Und dann kommt da dieser kleine Jesus, dieses Jesus-Baby hinein und macht einen Neustart. In den letzten Wochen haben wir uns schon über diese Titel unterhalten. Wunderrat war einmal das Thema, dass Gott uns ein wunderbarer Ratgeber ist, über den wir uns aber ab und zu mal wundern, weil er so ein bisschen anders ist manchmal. Aber wir merken, wenn wir in ihm das Wunder Gottes sehen, seine Liebe, die Mensch geworden ist, dann wird er uns zum wunderbaren Ratgeber. Und dann haben wir Gottheld schon betrachtet. Zu sehen, dass Gott wirklich dieser heldenhafte Gott ist in Jesus, der aber sein Heldentum nicht darin auslebt, dass er einfach alles Böse zack, bumm vernichtet und uns gleich mit, wie ich gesagt habe, sondern dass er sein Heldentum darin auslebt, dass er das auf sich nimmt, am Kreuz dafür stirbt und den Tod besiegt. Und jetzt heute darf ich euch mit reinnehmen in den Begriff, in den Titel des Ewigvaters. Neustart mit väterlicher Liebe. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du dieses Baby sehen würdest in der Krippe, müsstest du dir jetzt einen Namen ausdenken für dieses Baby. Ob dein erster Name, der dir einfallen würde, Ewigvater ist. Ich glaube, die wenigsten von uns würden ihr Kind Ewigvater nennen. Das ist irgendwie kein passender Begriff für ein Baby. Ewigvater. Kommen mir direkt zwei Fragen auf. Erstens, wie kann ein neugeborenes Baby, das ja davor nicht existiert hat, jetzt auf einmal existiert und eines Tages nicht mehr existieren wird, ewig sein? Und zweitens, wie kann ein Baby, ein Kind, Vater genannt werden? Also rein logisch macht es irgendwie wenig Sinn und auch theologisch, wenn man sich denkt, naja, eigentlich ist doch Gott der Vater und Jesus der Sohn. Müsste Jesaja nicht vom ewig Sohn sprechen? Warum ewig Vater? Den zwei Fragen gehen wir mal eben nach. Also, erste Frage, wie kann ein neugeborenes Baby ewig sein? Dafür müssen wir erstmal anerkennen und sehen, dass Gott ewig ist. Rein logisch. Wäre er nicht ewig, wäre er nicht Gott. Dann hätte ihn ja irgendwer gemacht, dann wäre er irgendwann entstanden, wäre irgendwie auch ein Geschöpf. Das heißt, rein per Definition muss Gott ewig sein. Vor aller Zeit gewesen und nicht geschaffen, nicht erzeugt. Er war einfach da. Und er wird auch immer sein. Also Gott ist per Definition ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So schreibt es auch der Psalmist im Psalm 90. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit umspannt er alles. Und dann, wenn du die Bibel aufschlägst, im Alten wie im Neuen Testament, merkst du, Gott war in dieser Ewigkeit, in der er existiert, nicht einsam, nicht alleine, sondern immer schon in Gemeinschaft. Es war ja nicht so, dass in Bethlehem auf einmal aus Gott irgendwie ein Sohn herausploppt. So. Oder dann in Jesu Himmelfahrt auf einmal aus Jesus der Heilige Geist herausploppt. Sondern Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit eben drei in eins ist. Schon in der Schöpfung ist Vater, Sohn und Heiliger Geist mit am Werk und auch in allen anderen Geschichten. So kann dann auch Paulus schreiben, über Jesus sagt er Folgendes. Denn in ihm, in Jesus Christus, wurde alles erschaffen. Im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Die Bibel macht also klar, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und in dieser Ewigkeit 3 in 1, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bedeutet der Umkehrschluss wieder, wenn wir in diese Krippe herantreten, wenn du dieses Baby siehst dort, was da liegt, dann siehst du den Erschaffer der Welt. Dann siehst du Jahwe Gott, den Gott des Alten Testaments, den Gott Israels, höchstpersönlich, wie er da liegt, in der Krippe. Ein Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht, aber sich in seiner Ewigkeit, in seiner Allmacht dazu beschließt, Teil zu werden von unserer Raum und Zeit und Mensch wird. Deswegen kann Jesaja sagen, dieses Baby, was da liegt, ist ewig. Und noch geht Gott einen Schritt weiter noch und sagt nicht nur, dass ich ewig existiere und dann irgendwann Mensch werde, nein, sogar meine Liebe zu dir, mein Wille, dich zu retten, mein Erwählungswillen, mein Plan mit dir, ganz persönlich, mein Plan mit der Menschheit ist auch schon ewig alt. So schreibt Petrus dann, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines rein makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Und jetzt kommt's, zu diesem Opfer war er schon vor Gründung der Welt vorgesehen. Aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er dazu in Erscheinung getreten. Bedeutet, ein Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, wusste schon vor aller Zeit, dass er dich retten will. Wusste schon vor aller Zeit, dass es eines Tages dazu kommt, dass er Mensch wird und in seiner Menschwerdung sterben wird, wie ein Schwerverbrecher, sich hingibt aus Liebe zu dir. Ein ewiger Vater, der einen Neustart mit dir wagen möchte und diesen Neustart, diesen Plan schon ewig alt hat, vor Augen hat. Der dich einlädt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, aber der dich nicht einfach nur in die Ewigkeit hineinstellt und sagt, jetzt mach mal, lauf mal, die Ewigkeit jetzt, mach mal für dich alleine jetzt. Sondern der sagt, ich bin mit dir wie ein Vater. Da sind wir bei der zweiten Frage, wie kann ein Baby, ein Jesus-Baby, ewig Vater genannt werden? Er müsste doch eigentlich ewig Sohn heißen. Dafür gibt es 2 Antwortmöglichkeiten, die sich ergänzen und nicht unbedingt widersprechen. Die erste Antwortmöglichkeit ist der Vaterbegriff im damaligen Denken. Also wenn Jesaja von Vater spricht, dann denkt er nicht automatisch unbedingt an einen biologischen Vater. Im damaligen hebräischen Denken war der Begriff Vater viel größer gedacht. Also du kannst auch jemanden, der dich beschützt, der dich versorgt, der dir Gutes tut, deinen Vater nennen. So kann auch dein Onkel dein Vater sein, dein Nachbar dein Vater sein, dein Pastor dein geistlicher Vater sein und so weiter und so fort. Und es ging auch so weit, dass auch hohe Beamte, Politiker oder sogar Könige sich selber den Vatertitel gegeben haben. Also gesagt haben, sprecht mich als Vater an. Es gibt ägyptische, persische, assyrische Könige, die genau diesen Titel für sich in Anspruch nehmen. Die sagen, ich bin Vater des Volkes, Vater des Landes. Vater der Wahrheit, Vater der Weisheit, Vater der Armen, Witwen und Waisen. Hiob wird auch so genannt, Vater der Armen. Oder im Jesaja-Buch wird ein Beamter eingesetzt, Eliakim, und der wird Vater der Einwohner Jerusalems genannt. Wir merken also, der Begriff Vater beschreibt viel mehr als nur einen biologischen Papa. Und so könnte man wieder sagen, naja, man könnte es auch übersetzen zu sagen, Jesus ist der Ewigkönig. Und das macht dann wieder Sinn, oder? Jesus, der Ewigkönig. Passt ja auch zusammen mit dem Friedensreich, was sonst in dieser Jesaja-Stelle beschrieben wird. Und mit diesem König, der auf Davids Thron sitzt, der herrscht und dieses Friedensreich aufbaut. Könnte man sagen, ja, Jesus ist ein ewiger König. Das stimmt. Das war. Zweite Möglichkeit, Jesus ist der Vater oder der Ewigvater, weil er gekommen ist, um den Vater zu zeigen. In der Theologie spricht man davon, dass Jesus Gott offenbart. Also, dass Gott sich gezeigt hat, wie er ist, wie er handelt, wie er wirkt im Alten Testament. Durch Propheten, durch seine Geschichte mit dem Volk Israel, durch sein Gesetz hat Gott gezeigt, so bin ich. So wirke ich, so will ich, dass ihr mich kennenlernt. Und dann in Jesus Christus legt er nochmal eine Schippe oben drauf und zeigt doch mal, so bin ich, so liebe ich, so wirke ich, so gebe ich mich hin. Das bin ich. Jesus selber sagt von sich aus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Dann ein paar Kapitel später sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus, der nicht kommt für sich selbst, nicht um sich selber darzustellen, nicht um sich selber groß zu machen, sondern um den Vater zu zeigen. Schaut mich an, sagt er, und ihr seht den Vater. In dem Kind in der Krippe begegnet uns ein Ewigvater, weil Jesus in die Zeit hineingeboren wird, in unsere Zeit, und die Ewigkeit mit sich bringt. Und uns begegnet soll ein ewig Vater, weil er als Kind geboren wird, als Sohn geboren wird und den Vater mit sich bringt. So ist Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der dich einlädt, diese Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ein König, der Mensch wird. Und dann heißt es da, dass dieser Ewigvater, dass er herrschen wird. Dass er Herrscher ist. Und in alten Übersetzungen, vielleicht kennt ihr die auch, heißt es, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Auf diesen Babyschultern ruht die Herrschaft Gottes. Auf den Schultern des gekreuzigten, als Schwerverbrecher hingerichteten Mannes liegt die Herrschaft. Wurdest du in deinem Leben schon mal nach deinem schwächsten Moment beurteilt? Dass Menschen dir das auch nachgetragen haben. Und vielleicht bist du es auch heute noch in deren Augen. Der Verletzende, der Versager, der das und das kaputt gemacht hat, der das und das falsch gemacht hat. Und du wurdest vielleicht für lange Zeit oder sogar bis heute nach deinem schlechtesten, nach deinem dunkelsten, nach deinem schwächsten Moment beurteilt. Gottes Herrschaft sieht so aus, dass er das übernimmt. Dass er sagt, ich werde beurteilt nach meinem schwächsten Moment, nach meinem Moment in der Krippe, nach meinem Moment am Kreuz, damit du das nicht mehr sein musst. Damit du nicht mehr nach deinem schwächsten Moment beurteilt wirst, nicht mehr nach deinem Dunkelsten, nicht mehr nach deinem Schlechtesten, sondern dass da Gnade hineinkommen darf. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, auf den Babyschultern, auf den Schultern des Gekreuzigten, meint, da ist jemand, der für dich Mensch geworden ist, der das erträgt und trägt, diese dunklen und schwachen Momente. Und die Herrschaft sieht so aus, dass er nicht darunter zerbricht, sondern dass er gewinnt, dass er siegt. Gott will nach seinen schwächsten Momenten, nach seinen niedrigsten Momenten beurteilt werden, weil genau dort seine Stärke, seine Liebe und seine Herrschaft zur Geltung kommen. Gerade da, wo er sich zerbrechen lässt, macht er deutlich, das tue ich aus Liebe, das tue ich aus Hingabe und das tue ich, um diesen Zerbruch zu beseitigen, um ihn zu besiegen, um wieder Leben zu schaffen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich habe das schon tausendmal gehört. Es ist immer die gleiche Geschichte, oder? Auch immer zur Weihnachtszeit wird diese Jesaja-Stelle ausgekramt. Es ist immer das Gleiche. Immer der gleiche Baby Jesus in der Krippe, immer das gleiche Bild, immer die gleiche Geschichte, davon das Licht in die Dunkelheit kommt, dass ein Neuanfang möglich ist mit Gott. Ich will dich ermutigen und dich einladen, dass auch dieses Jahr dich wieder berühren darf. Dass das, was mit dir macht, dass dich das erschaudern lässt und erzittern lässt, vor Ehrfurcht beben lässt, dass du dir wieder klar bist, dass da dieser Gott, dieser Mächtige, das mächtigste aller mächtigen Wesen, der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, der König aller Könige, du würdest gar nicht existieren ohne ihn. Dass er Mensch wird und dir begegnet als Baby. Das muss irgendwas mit dir machen. Das kann dich nicht kalt lassen. Also entweder hältst du mich für verrückt oder du hältst Gott für verrückt oder du erzitterst vor Staunen. Es muss irgendwas mit dir machen. Wie reagierst du? Wie reagierst du auf dieses Baby? Sind deine Hände zu beschäftigt mit Geschenke einpacken und Weihnachtsbesorgungen erledigen, dass du es nicht schaffst, sie zum Gebet zu falten? Ist dein Kopf zu voll, damit Probleme zu lösen, Sachen zu planen, Dinge zu durchdenken, zu klug, zu stolz, zu überheblich, dass du es nicht schaffst, sie an der Krippe demütig zu beugen? Ist dein Herz zu verletzt, zu vernarbt, dass du es für nicht wert achtest, es als Geschenk darzubringen? Oder zu vernebelt, zu verstaubt, zu eingemauert, dass du gar nicht wüsstest, wie? Oder kommst du wie Jesaja, kommst du wie die Hirten, kommst du wie die Weisen aus dem Morgenland an diese Krippe und betest an. Merkst, mir fehlen die Worte. Ich muss mir neue Worte ausdenken, um diesen Gott zu beschreiben, um ihn anzubeten. Du bist ewig Vater, Friede Fürst, Gott Held, Wunderrat. Simeon, ein gottesfürchtiger Mann, im Neuen Testament, wartet auf die Ankunft des Messias. Und dann eines Tages ist er im Tempel und dann wird auch der Baby Jesus in den Tempel gebracht und Simeon erkennt dieses Baby und nimmt es auf den Arm und fängt an zu lobpreisen und zu worshipen und sagt, jetzt kann ich sterben. Ich kann jetzt in Frieden sterben. Denn ich habe den Retter gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich das Heil gesehen für diese Welt. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Wie reagierst du auf das Baby? Was macht es noch mit dir? Was macht es mit dir, in diesem Baby dem ewig Vater zu begegnen? Ich will dich einladen, jetzt in der Adventszeit immer wieder gedanklich an diese Krippe heranzutreten. Dir dieses Bild vor Augen zu malen, zu sagen, ich bin Teil davon. Ich trete hinzu wie die Hirten, wie die Weisen, wie Simeon und werde ich Teil von dieser Geschichte. Und ich lasse es zu, dass mir dort ein Wunderrat begegnet. Ich lasse es zu, dass mir da die Ewigkeit begegnet. Ich lasse es zu, dass mir da ein Held begegnet in einem Baby. Ich lasse es zu, dass mir da der Frieden begegnet. Wie armselig. Wie klein. Wie hilfsbedürftig. Wie zerbrechlich. Nicht das Baby. Ich. Im Angesicht des Babys kann ich nur sagen, ja, mir ist der Heiland geboren. Zum Glück. Mir ist ein Sohn geschenkt, dir ist ein Sohn geschenkt, uns ist ein Sohn geschenkt. Der ist Wunderrat, Gott Held, ewig Vater und Friedefürst. Amen. Ich will euch einladen, jetzt ins Gebet zu gehen. Und das machen wir, indem wir aufstehen. Können wir alle machen. Wir stehen auf. Und ich würde gerne mit euch gedanklich zu dieser Krippe laufen. Wir alle zusammen. Es sind ganz schön viele Menschen in einer kleinen Krippe, aber das geht. Gedanklich geht es. Und zwar machen wir Folgendes. Ihr schließt eure Augen. Und ich lade euch ein, diesen Weg zu gehen. Vielleicht über einen Feldweg, über ein Feld hinweg. Und dann kommt ihr an diesem Stall, an dieser Krippe, an den Hirten und Weisen. Und dann seht ihr diese Krippe in der Mitte stehen, dieses Kind. Und ihr richtet eure Augen darauf. Dann will ich euch einladen, mal in euch hineinzufühlen, was macht das mit mir? Und wie reagiere ich darauf? Fällst du auf die Knie? Betest du an? Stehst du staunend davor? Kannst nur schweigen? Oder brichst du in Lobpreis aus? Fängst du an zu tanzen oder fängst du an zu weinen? Wie auch immer. Ich will dich einladen, mal deine eigene, ganz persönliche Reaktion auf dieses Kind in der Krippe zu geben. Und vielleicht, wir machen das nicht oft hier in der Gemeinde, fängst du an niederzuknien. Ich weiß, der Boden ist kalt und vielleicht tun deine Knochen weh. Aber vielleicht ist es ein Ausdruck für dich, zu sagen, ich knie nieder. Ich knie nieder vor diesem Baby. Als Ausdruck dessen, du bist Gott. Du bist ewig Vater, du bist Friedefürst. Ich knie nieder vor dir. Das machen wir jetzt. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du treu bist und dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du uns darin begegnest. Und ich bete für mich und für uns, dass uns das bewegt. Diese alte Geschichte, schon so oft gehört, das ist, was in uns auslöst. Und ich bete, dass es, was es in uns auslöst, dass wir es schaffen, es auszudrücken vor dir, Jesus. Und so kommen wir zu dir, kommen wir an deine Krippe und beten dich an. Lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten, den König, oh lasset uns anbeten, oh lasset uns anbeten. Danke, Jesus. Danke, himmlischer Vater, dass du uns begegnest und dass dein Plan feststeht, dass deine Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt. Danke dafür. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen, dass du uns damit hineinnimmst, uns einlädst, bei dir zu sein, in der vollkommenen Liebe, die du bist. Himmlischer Vater, ich bete, dass du uns immer wieder da hineinnimmst. Hineinnimmst in diese Szene, hineinnimmst in die Situation, hineinnimmst in die Geschichte, die du mit uns schreibst. Dass uns das nicht kalt lässt, sondern dass es uns bewegt, dass es uns in Staunen erregt. Du bist Mensch geworden. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und er heißt Wunderrat. Gott hält. Ewig Vater und Friedefürst. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Amen.
Der Herr segne dich adventlich. Jesus komme dir nahe mit seiner sanften, starken, väterlichen Liebe. Er tröste dich, wo dein Herz unruhig ist. Er trage dich, wo du müde geworden bist. Er begegne dir in Liebe wie ein Vater seinem Kind. Errichte deinen Blick auf das Licht, das in der Finsternis scheint, und erfülle dich mit Hoffnung, Geduld und Frieden. Und so bewahre dich, Jesus Christus, der kam, der ist und der kommen wird. Amen.